Ich finde die Musik richtig gut, die hier passiert. Lass mal einen richtigen Applaus nochmal für die Band hier. Echt cool. Ja, ich hoffe, bleibt hier ein bisschen stehen. Mir geht es heute Morgen nicht so gut mit der Predigt. Und deswegen hoffe ich, dass die schnell umgeht. Ihr vielleicht auch, weil es sind ja auch Ferien und so. Ich versuche es, okay? Aber die Predigt hat mich im Prinzip, so muss es ja eigentlich auch sein, habe ich zumindest gelernt im Studium, mich selber total erwischt und überführt und kalt gestellt, weil die erste Lüge, was ja heute Morgen unser Thema ist, Lügen. Lügen, an die wir glauben. Lügen, die du glaubst. Lügen, von denen wir hinters Licht geführt werden. Das ist unser Thema und ich kann euch schon mal das in einem Satz sagen, was mich so eiskalt erwischt hat. Und das heißt, ich reiche nicht aus. Okay? Das ist vielleicht die weit verbreitetste Lüge unter uns Menschen. Ich reiche nicht aus. Und so geht es mir mit der Predigt leider. Sorry jetzt schon mal. Ich will euch zwar heftig auf den Fuß treten, aber ich möchte nicht sagen, dass ich das wirklich in der Gänze dieses krassen Themas tun kann und dass ich vielleicht auch dir oder Ihnen oder euch allen als Gruppe damit gerecht werde, mit meiner Analyse der Lügen, die es so gibt und die unter uns so viel Unheil anrichten. Weil ich bin 33 Jahre alt, also ich fühle mich noch super jung, aber ich bin ja auch Berufsjugendlicher, von dem her passt das schon. Aber genau, und ich bin eben auch nur ich und ich weiß nicht genau, wie ich einem 55-Jährigen, also beim 54-Jährigen geht es noch, aber wie ich einem 55-Jährigen mit so einer Lebenserfahrung jetzt sagen soll, wo eventuell seine schwarzen Flecken sind oder seine Lügen aufdecken soll. Aber zum Glück, das habe ich auch im Studium gelernt, bin ich nicht alleine und Gott spricht, glaube ich. Und das wünsche ich dir jetzt auch ganz persönlich, dass Gott spricht zu dir. Egal, was du von mir hältst oder ob du mich zu jung findest oder zu platt, was ich sage oder zu kompliziert. Ich wünsche dir einfach, dass Gott in dein Leben spricht und dafür will ich auch beten. Jesus, ich bitte dich, schenk uns ein Herz für dein Wort. Und ein Wort für unser Herz. Amen. Ein bisschen zum Durchatmen. Kleine Geschichte aus dem Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn man in den Himmel kommt, sind da ja zwei Schlangen, wo man sich, also zwei Türen, wo man sich anstellen kann. Über der einen Tür, da steht drüber, hier bitte alle anstellen, die ihr Leben lang immer von ihrer Frau rumkommandiert wurden. Und dann gibt es die zweite Tür, da steht drüber, hier bitte alle anstellen, die in ihrem ganzen Leben noch nie von ihrer Frau rumkommandiert worden sind. Und hinter dem, so in der Szene, gibt es also eine unglaublich lange Schlange an der ersten Tür, alles voller Männer, die sich an dieser Tür angestellt haben. Und dann an der zweiten Tür ist gähnende Leere, außer ein Mann steht da, ein Mann. Und Petrus läuft zu dem Mann und sagt, sag mal, bist du dir wirklich sicher, dass du hier richtig stehst? Kann das sein? Kann das wirklich wahr sein? Und der Mann ist ganz unsicher und sagt, ja du, also ja, so genau, also ehrlich gesagt, meine Frau hat gesagt, ich soll mich hier hinstellen. Ja. Genau. Ja, also das soll nur so ein bisschen zeigen, die Komplikation, die in Lüge steckt. Ne? Das ist ja nicht nur einfach irgendwas, was ich sage oder falsch mache oder was einfach so in einer einschichtigen Angelegenheit passiert, sondern es ist super komplex. Dieser Mann ist in einer super komplexen Lage gewesen. Und er musste jetzt irgendwie damit klarkommen, mit dieser Spannung, in der er war. Ne? Es gibt noch eine andere ganz gute Beispielgeschichte. Die zeigt auch etwas von dieser verstrickten Situation, wenn es um diese Frage geht, Lüge. Was tut Lüge in unserem Leben? Von welchen Lügen bist du geritten? Von welchen Lügen bist du geleitet? Das ist die Geschichte von dem Frosch und dem Skorpion. Und zwar treffen die beiden sich an einem Fluss. Und es ist so ein richtig reißender Fluss. Und als der Skorpion dem Frosch etwas näher kommt, wird der Frosch ängstlich, weil typisch ist das. Frösche haben Angst vor Skorpionen und deren tödlichem Stachel. Und während die beiden sich langsam annähern, ruft der Frosch aus der Entfernung, was willst du, was willst du? Und der Skorpion sagt, Frosch, ich muss über diesen Fluss und ich kann nicht schwimmen. Bitte bring mich über diesen Fluss. Und der Frosch sagt, hey, ich habe dir noch nie getraut und ich tue es jetzt auch nicht, weil du bist ein richtig gefährlicher Typ. Was ist, wenn ich dich auf den Rücken nehme, um dich darüber zu tragen und du stichst mich mit deinem Stachel? Dann bin ich tot. Sagt der Skorpion, sag mal, bist du noch ganz sauber, Frosch? Hast du die Grundschule nicht absolviert oder was? Das ist doch logisch. Ich kann doch dich nicht stechen, wenn wir über den Fluss schwimmen, weil dann würden wir ja beide sterben. Ich bin doch nicht blöd. Na gut, sagt der Frosch. Ich habe zwar die Grundschule nicht absolviert, aber du hast recht. Wir machen es. Und der Skorpion steigt auf den Frosch und die beiden begeben sich in den reißenden Fluss und der Frosch voller Sicherheit erreicht also mit dem Skorpion auf dem Rücken die Mitte des Flusses und in dem Moment sticht der Skorpion den Frosch in den Rücken und der Frosch stirbt an Ort und Stelle und der Skorpion mit ihm. Und während die beiden untergehen, ruft der Frosch zum Skorpion, ey, warum hast du mich gestochen? Bist du verrückt? Jetzt sterben wir beide. Und der Skorpion sagt, ja, weil ich eben ein Skorpion bin. Das ist auch ein weiterer, finde ich, gute Annäherung an dieses Thema, weil so viel in unserem Leben geht schief, so viel in unserem Leben geht daneben, weil wir so sehr wir selbst sind und weil wir da gar nicht raus können. Und wer wir sind, das ist ein Ergebnis dessen, was alles in unserem Leben passiert ist. Und es ist nicht so, dass wir frei sind in dem, was mit uns passiert ist. Es ist nicht so, dass wir uns einfach dagegen entscheiden können. Und das ist mir auch ganz wichtig, wenn wir über das Thema Lüge sprechen. Lüge und Sünde ist viel mehr als das, wo ich mich mit meiner eigenen Kraft, mit meinem Bemühen, mit meinen Entscheidungen dagegen stellen kann, um es zu besiegen und zu sagen, ja, jetzt ist mal Schluss damit. Ich lüge meinen Ehepartner ab jetzt einfach mal nicht mehr an. Dafür entscheide ich mich jetzt. Oder ich lüge meine Nachbarn nicht mehr an. So einfach ist das nicht. Ich glaube, wenn wir dieses Bild von Lüge und Sünde haben, dann hat uns die Sünde so richtig erwischt. Weil dann haben wir die Komplexität des Ganzen überhaupt nicht erfasst. Weil die Sünde so viel mehr ist und uns so viel weiträumiger umgarnt und uns so viel umfassender in den Mist reitet. Ich glaube, dass wir es kaum schaffen, die Sünde allumfassend zu beschreiben und zu enttarnen, weil sie so komplex sich um uns herum ereignet, uns passiert, durch uns verstärkt wird, aber auch schon vor uns, bevor wir überhaupt da waren, schon unser Leben beeinflusst hat. Stell dir das mal vor. So krass ist es mit der Lüge und der Sünde, glaube ich. Und jetzt ist es ja mit Jesus so, dass er das alles besiegt hat. Jetzt ist es ja so, dass Jesus am Kreuz auch ruft, es ist vollbracht, oder auf Griechisch Tetelestai. Das ist ein ziemlich krasses Wort, was unglaublich viel ausdrückt von dem, was Jesus da geschafft hat. Es ist für mich das größte Wunder, was er vollbracht hat, das krasseste Geschenk, was ich kriegen konnte. Der Sieg über alles Kaputte, über alle Lüge in meinem Leben. Das hat Jesus also getan und geschafft. Aber trotzdem bin ich oft so ein Opfer dieser Lügen in meinem Leben. Wie kann das gehen? Wie kann die Sünde und die Lüge immer noch so viel Erfolge in meinem Leben haben? Und vielleicht auch bei dir. Tja, darum soll es gehen. Und ich habe mir einfach mal so ein paar rausgepickt von so ein paar Lügen, die vielleicht unter uns Unheil anrichten, um mit dir darüber zu sprechen. Aber bitte ergänze auch noch was oder komm nachher mit mir darüber ins Gespräch. Lass dich provozieren, lass dich herausfordern. Du kannst auch gerne zurück mich auch mal zurück attackieren oder fragen, einfach nachher kommen. Ich fände es schön, aber insgesamt finde ich am allerschönsten, wenn wir erwischt werden. Das ist das Thema der Predigt, erwischt. Lügen, die wir glauben. Mit erwischt meine ich nicht nur einen Zeigefinger auf dich gezeigt fühlen, sondern erwischt, weißt du? Erwischt. Er und niemand sonst. Das brauchen wir, wenn es um dieses Thema geht. Und immer wenn ich an dieses Thema gedacht habe, dann musste ich in den letzten Tagen über diese Geschichte nachdenken, weil irgendwie, ja, über die Geschichte mit Jesus und seinen Jüngern, und da gibt es diese eine Stelle, wo es ganz besonders erstaunlich ist, wie Jesus mit diesen Jüngern zusammengehört, obwohl in ihrem Leben so viel im Argen liegt, obwohl so viel schief gegangen ist und schief geht zwischen ihnen und Jesus. Und das finde ich so faszinierend, wie Jesus diese Spannung aushält und, und wie das alles sich im Leben dieser ganz normalen Typen, dieser 16, 15, 16-jährigen Jungs ereignet. Die sind stinknormale Typen und werden von ihm bewegt und gerufen, angesprochen. Dann kommen die zum Glauben und dann tragen die ihre ganzen Lebenslügen, all das, was in ihnen so schief und nicht in Ordnung ist, aus ihrer Prägung und aus dem, wofür sie sich falsch entschieden haben und ich weiß nicht was, tragen sie alles mit rein in die Beziehung zu Jesus. Und die sind so super unterschiedlich in ihren Charakteren. Also viele von den Jüngern, wenn man jetzt mal die 12 Ängsten nimmt, kann man ja gar nicht so genau beschreiben, über die weiß man kaum was. Aber jetzt guckt euch mal alleine Petrus an, so ein richtiges Großmaul, so ein Schreihals. Und dann dazu sein Bruder Andreas, der übrigens ja Petrus überhaupt erst angeworben hat, als er noch Simon hieß. Aber ein ganz stiller Typ, ein ganz ruhiger. Ist ja manchmal so in Geschwisterkonstellationen, dass der eine sich die Rolle und der andere die Rolle sucht. So scheint das bei denen vielleicht auch gewesen zu sein. Die beiden super unterschiedlich mit Jesus unterwegs, vereint auf dem Weg mit Jesus. Oder dann gibt es noch Simon, den Zeloten, das war so ein richtiges Kampfschwein, könnte man sagen. Der hat gekämpft für Jesus, richtig mit Fäusten. Die Zeloten, das waren richtige Kämpfer für ihre Religiosität. Oder Judas, es gibt ja mehrere, zwei Judas unter den Jüngern, aber der eine hat Jesus verraten. Er gehörte auch zu der Gruppe. Gehörte auch zu diesen engsten Freunden von Jesus. Oder Johannes, der Jesus so geliebt hat, der ständig seine Nähe gesucht hat, der sich schon fast bei ihm angekuschelt hat, der auch beim Bild, was du übrigens mal gerne anschmeißen kannst, wo man auch sieht, der am allernächsten an Jesus dran sitzt, dieses ganz berühmte Bild kennt ihr wahrscheinlich vom letzten Abendmahl. Oder Nathanael, das war so ein ganz korrekter Jude, der eigentlich versucht hat, ohne Lüge und ohne, also richtig gut zu leben. Oder Philippus, so ein Evangelist, der Nathanael überhaupt davon erst erzählt hat und nachher noch andere Menschen erreicht für Jesus. Also ganz, ganz unterschiedliche Leute, vielleicht so wie wir jetzt hier sitzen und auch zu Jesus gehören in unserer ganzen Unterschiedlichkeit, mit unseren ganzen unterschiedlichen Schwierigkeiten auch, die wir mitbringen in diese Beziehung. Und da sitzen sie alle zusammen und das fasziniert mich so an diesem Bild, dass das der Moment ist, wo diese ganzen verschiedenen Biografien und Charaktere und Persönlichkeitsstrukturen zusammenkommen an einem Punkt und wo sie auch alle irgendwie sozusagen an so ein Ziel ihrer Beziehung zu Jesus gelangen, nämlich in dem Moment, wo Jesus sagt, so, und jetzt wird es für mich ganz eng. Jetzt gehe ich kaputt. Jetzt gibt es für mich kein Entrinnen mehr. Ich werde sterben. Und dieser Text, der fasziniert mich, passt zwar nicht ganz ins Kirchenjahr, weil das hätte man schon vor ein paar Wochen, hat man den schon gelesen, aber nicht schlimm. Ich lese es euch nochmal gerade vor, aus Lukas 22, als die da so zusammensaßen. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel oder die Jünger mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Also man könnte sagen, das Leiden Jesu ist hier wie so ein Trichter, wo alle diese völlig verschiedenen Jünger zusammenkommen vor diesem unfassbaren, auch tragischen Ereignis ihrer Freundschaft mit Jesus. Und dann kommt Vers 16, denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Er teilt also mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden, mit diesen schwierigen Typen, die ihn nachher selber verlassen und verraten und sozusagen mithelfen, ihn ans Kreuz zu bringen, teilt er sich selber. Das ist ein unglaubliches Zeichen und er verteilt sich unter diese schwierigen Kandidaten. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Für euch. Also in dem, was er tut, was jetzt auf ihn zukommt, in diesem Sterben Jesu, werden die alle vereint. Die werden alle auch so ein Stück weit gleich. Es ist für euch vergossen. An diesem Punkt seid ihr gleich, weil euch passiert etwas. Jetzt passiert etwas mit euch, was Gott tut und was für euch alle gilt. Und dann sagt er weiter, doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Jetzt lasse ich einen Vers aus. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Also in diesem unglaublich heiligen Moment, der da passiert, wo Jesus sich selber verteilt, passiert also jetzt Verrat. Und es wird auf einmal ganz profan und menschlich. Und dann gibt es einen Streit, der auf einmal unter den Jüngern ausbricht, in Vers 24. Es erhob sich auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten sollte. Stellt euch mal vor, in dem Moment, wo Jesus sich ihnen so anvertraut, wo Jesus auch so jammert und so zerbricht vor seinen Freunden, kommt bei ihnen die Frage aus, wer der Größte von ihnen ist. Das muss ihm so wehgetan haben, das gibt's gar nicht. Und lasse ich wieder ein paar Verse aus und in Vers 31 sagt Jesus dann zu Simon, 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 siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ja, in dieser Geschichte passiert so viel von dem Scheitern dieser Jünger in dem Leiden Jesu. Und diese Geschichte ist so eng miteinander verwoben und Jesus lässt sich da richtig mit reinziehen in die ganzen Unzulänglichkeiten und die Lügen der Jünger. Und ich finde, das tut so richtig gut, dass es bei denen schon so schief gelaufen ist. Und es gibt uns auch die Chance, dass es bei uns auch schief läuft, bei dir und mir. Selbst in engster Verbindung zu Jesus ist nicht alles einfach klar. Wir nehmen uns immer mit. Du nimmst dich mit und ich nehme mich mit in jede Beziehung hinein, auch in die Beziehung zu Jesus. Also wir sind als Christen gerettet, berufen, beschenkt von Jesus, ganz neu, getauft und wiedergeboren und doch sind wir ganz die Alten. Das ist die Spannung, in der wir leben und ich kenne viele Christen, die halten diese Spannung nicht aus, die geben diese Spannung nicht zu. Das ist ihnen auch alles viel zu kompliziert, aber ich finde, man kann was Cooles draus machen. Ich finde, wenn wir diese Spannung leben und feiern bei uns in der Gemeinde und auch vielleicht mal darüber lächeln, was unter uns alles schief läuft, dann könnte es richtig, richtig gut und richtig echt werden. Und ich würde einfach mal mit einer Lüge anfangen, wo ich finde, das ist mit die katastrophalste unter uns, von der wir regiert und getrieben sind. Und die habe ich eben schon gesagt, weil die mich selber bei dieser Predigt erwischt hat. Ich reiche nicht aus. Du reichst nicht aus. Du genügst nicht. Und damit die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Rund um diese Frage, rund um diesen Satz, gibt es eine Riesenkatastrophe unter uns. Das ist vielleicht die größte und weit verbreitetste Lüge, dass ich nichts wert bin, dass ich nicht kann oder nicht ausreiche. Und jetzt bitte ich mal alle, also so wie ich, auch wenn ich diesen Satz als erstes höre, das war bei mir in der Jugendgruppe immer, wenn unser Jugendleiter das gesagt hat, wenn es um den Selbstwert ging, habe ich immer gedacht, ja, das ist was für die Mädchen, ne? Mich betrifft das nicht und so, ich bin so selbstbewusst und ja, das sollen mal die schwierigen Kandidaten, die so mit sich selber nicht zurechtkommen und so, die sollen das mal überlegen, aber mich geht das nichts an. So ein Quatsch. So ein Riesenquatsch. Wie viel leide ich unter Minderwertigkeitskomplexen, die mich so durch mein Leben treiben, wo ich ständig versuche, irgendwas hinterherzulaufen, was ich nie erreiche, die mich antreiben und mich nicht zur Ruhe kommen lassen. Und die Psychologen sagen, egal ob du Mann oder Frau bist oder wo du herkommst, der wichtigste Grund für diese Lüge liegt in unserer Kindheit. Der wichtigste Grund dafür, dass wir das Gefühl haben, wir genügen nicht, dass uns das quält, liegt in unserer Bindung, in unserer unsicheren Bindung aus unserer Kindheit. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, das ist auch ein super heikles Thema, aber es kommt jetzt nicht von mir, aber einer aus unserer Gemeinde hat mir das mal aus seiner Praxis als Psychotherapeut gesagt, ungefähr 50% der Leute sind unsicher gebunden aus ihrer Kindheit. Und es gibt fast nichts, was man dagegen tun kann. Das ist etwas, was ich mein Leben lang mittrage. Wo ich diese Sicherheit von meinen Eltern her nicht bekommen habe, zu wissen, ich bin geliebt und ich bin genug, egal was ich tue, einfach nur, weil ich da bin. Und wer das nicht mitnimmt ins Erwachsensein, der kämpft genau mit dieser Lüge. Ich bin nichts wert. Ich genüge nicht. Und der strampelt sich vielleicht ein Leben lang ab, zu versuchen, da irgendwie ranzukommen, es doch zu schaffen. Und er hat vielleicht diesen Satz im Kopf, sei perfekt, dann wirst du vielleicht geliebt. Dann wirst du vielleicht angenommen. Und diese Sucht sozusagen, endlich genug zu tun, endlich genug zu schaffen, um meinen eigenen Wert, um mir das zu verdienen, dass ich geliebt werde, um einen Grund zu liefern, dass ich geliebt werde, anderen Menschen oder auch Gott, der ist eine riesige Katastrophe. Und wenn es richtig dumm läuft, und oft läuft es ja richtig dumm im Leben, dann ist das nicht nur was mich sozusagen so als Mensch aus meiner Kindheit, aus meiner Prägung her fertig macht, sondern dann ist das auch was mich im Glauben total behindert. In meiner Beziehung zu Gott, bei mir zum Beispiel, ist das was richtig schwierig ist. Und ich beobachte das überall unter Christen, dass wir eigentlich ständig versuchen, Gott zu gefallen und irgendwie mit diesem Gefühl leben, wir genügen Gott nicht. Und dass unser Leistungsdenken, was wir sonst so überall in unserem Leben erleben, dass wir das voll mit in unseren Glauben reinziehen. Bei meinen Butlern zum Beispiel, ich könnte es jetzt aus allen Bereichen, wo ich hier mitarbeite, erzählen, aber bei meinen Butlern, boah, da habe ich so Katastrophen schon erlebt, wo ich so erlebt habe, wie die aus so einem Leistungsdenken heraus in ihren Glauben reingehen. Echt krass. Zum Beispiel, da hatten wir so ein Spiel, da war ein Schlauchboot und in dem Schlauchboot, da saßen 8 Leute, die von einem gekenterten Schiff kamen. Und das waren völlig unterschiedliche Biografien in diesem Schlauchboot. Da war zum Beispiel ein Familienvater mit 30, der gerade 2 kleine Kinder bekommen hat. Dann gab es einen Arbeitslosen mit 50, der auch keine Aussicht auf Arbeit hat bis zu seinem Rentenalter. Dann gab es einen Senior mit 75, dann gab es ein kleines Kind mit 8, dann gab es eine Schwangere und so weiter. Dann war die Frage, okay, 3 von diesen müssen raus. Weil sonst geht das ganze Boot unter und alle sind tot. Und dann haben die Butler mal knallhart aussortiert. Das war in einer christlichen Veranstaltung. Und bei mir sind alle Schotten runtergegangen. Und ich habe gedacht, ach du Kacke, wer sollen wir da denn? Da können wir ja gar nichts mehr. Wer soll das denn noch retten, diese Einstellung? Aber die haben einfach mal knallhart all die rausgeschmissen, die nach unserem Leistungsdenken in unserer Gesellschaft eigentlich keinen Nutzen haben. Zum Beispiel die Senioren, die 80-Jährigen oder die... Oder den Arbeitslosen mit 55. Ja, die sollen ruhig sterben. Das, boah. Aber ich habe denen trotzdem den Butt-Abschluss gegeben. Ne? Weil ich dachte, ja klar, hey, das, in mir tickt das auch, dieses Leistungsdenken. Vielleicht in ganz vielen von uns. Und wir nehmen das mit rein in unseren Glauben, in unser Christsein. Oder bei mir selber zum Beispiel ganz persönlich. Meine Eltern sind auch hier. Meine Eltern, mein Vater zum Beispiel, oder auch da, wo ich herkomme aus meiner christlichen Prägung, da war immer so ein Riesenthema, Bibel lesen jeden Tag, das ist so richtig wichtig. Wenn du das nicht machst, dann hast du eigentlich, ja, dann stimmt doch was nicht. Hey, Gott hat so viel für dich getan, jetzt kannst du ja wohl mindestens jeden Tag 5 Minuten Bibel lesen, oder? Das wäre wohl das Mindeste. Und das hat mich, weil ich gemerkt habe, ich kriege das nicht hin, ich kriege das nicht auf die Reihe als Jugendlicher, das hat mich total gelähmt. Das hat mich irgendwie so runtergezogen und ich habe immer gedacht, Mann, ja, Gott ist eigentlich nicht zufrieden mit mir. Das war zum Beispiel so eine Lüge, die mich regiert hat. Da habe ich so gedacht, ja, es gibt so ein Wenn-Dann bei Gott. Ne? Wenn ich das tue, dann ist alles gut, dann ist Gott auch zufrieden mit mir. Aber, und das glaube ich richtig fest, es gibt diesen Wenn-Dann-Zusammenhang nicht bei Gott. Das ist eine Riesenlüge. Das ist eine Riesenlüge, die uns runterdrückt, auch im Glauben. Es gibt diesen Zusammenhang nicht, sondern Gott tut für uns Dinge, die unglaublich sind, die viel mehr sind, als wir uns jemals verdienen könnten im Vorhinein, bevor wir überhaupt irgendwas getan haben. So sind wir bei ihm angenommen, einfach als seine Kinder. Wir dürfen bei ihm einfach wir selbst sein. Es gibt noch eine zweite Lüge, ich muss ein bisschen schnell machen, weil gleich sind ja Ferien. Aber halt noch eine zweite, okay, die ich auch richtig krass finde, auch unter uns. Ich kriege das nicht so richtig hin mit dem Mikro. Die zweite ist, die Welt ist eingeteilt in Schwarz und Weiß. finde ich richtig schlimm, diese Lüge. Und finde ich auch richtig kompliziert, aber auch ein bisschen verständlich, weil es doch klar, dass wir es gern einfach haben. Aber ich, zumindest mit 33, habe festgestellt, das ist nicht so. Ich glaube, dass die Welt nicht in Schwarz und Weiß eingeteilt ist. Ich glaube auch nicht, dass es überhaupt irgendjemanden gibt, der über dieses Thema so richtig den Überblick hat unter uns, der irgendwie sagen könnte, hier sind die Guten und hier sind die Bösen und jetzt halte dich da dran, dann läuft alles rund in deinem Leben. Ich glaube, dass Konflikte, die wir erleben unter uns, aber auch auf weltweiter Ebene, auf politischer Ebene und so, dass die so unglaublich komplex und verstrickend ineinander sind, dass wir nicht mehr einfach aussortieren können zwischen Gut und Böse. Und ich glaube, wenn wir das tun als Christen, wenn wir so tun, als wäre das so, dann machen wir uns unglaubhaft bei all denen, die Jesus noch nicht kennen. Wenn wir authentisch sein wollen, also so geht es mir zumindest in meinem Christsein, dann muss ich ehrlich sein und zugeben, ja, es ist nicht alles so schwarz und weiß. Wir haben bei uns zu Hause, haben wir einen netten, bei uns in der Wohnung mit drin, einen Flüchtling aus Syrien, der hat zum Beispiel letztens gesagt, er kommt aus Damaskus und da flogen eine Menge Bomben an einem Abend über Damaskus, als Trump sich wieder gerecht hat letztens an den Giftgasanschlägen oder das vergolten hat. Da hat er am nächsten Tag zu mir gesagt, das ist so eine Katastrophe. In Syrien, da gibt es einfach niemanden Gutes. Da gibt es nur schlimme A-Löcher, hat er gesagt. Nur richtig schlimme Typen. Egal auf wen du schaust, auf wen du guckst, Trump oder Assad oder Putin oder wer noch alles mitmischt, die syrischen Freiheitskämpfer, alle sind schlimm. Alles ist so verstrickt, alles ist so kompliziert. Ja, und das finde ich ist ein gutes Bild dafür, wie kompliziert es unter uns ist. Vielleicht auch, ich weiß nicht, wer von euch sich daran erinnert, wir hatten hier in der Gemeinde auch einige Konflikte oder haben die, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass die alle einfach nur so weg sind, aber wir hatten hier eine schwierige, komplexe Gemeindesituation. Und wenn ich etwas in dieser Gemeindesituation gelernt habe und eine Lebenserfahrung mitgenommen habe, dann die, dass ich keinen Überblick habe, bis heute nicht. Dass ich nicht so richtig weiß, wie das aufzulösen ist. Und dass es in dieser Geschichte kein Schwarz-Weiß gibt. Und während der Zeit und so sind immer wieder Leute zu mir gekommen und haben gesagt, hey Mensch, du musst uns doch sagen, wer hier Recht hat. Du musst uns doch sagen, wer hier schuld ist und so. Und ich habe immer gesagt, boah, das kann ich nicht, tut mir leid. Das ist eine totale Überforderung für mich, dafür bin ich viel zu klein. Dieser Konflikt ist viel zu komplex und wir Menschen sind viel zu kompliziert, als dass ich hier mit Schwarz und Weiß, mit Gut und Böse aussortieren könnte. Ja, also scheinbar scheint das auch unter uns Christen so zu sein, unter denen, die Jesus kennen, dass es nicht einfach nur klar ist, wer hier Recht hat und wer nicht. Und mit diesen Dingen einher gehen noch viele andere, über die ich jetzt gerne reden würde. Zum Beispiel, dass Zweifeln auch nicht verboten sein sollte. Ich finde, Zweifel ist richtig wichtig. Oder auch Brüchigkeit in meinem Leben, in meinem Christsein, dass ich, also ich spüre das zumindest bei mir, dass ich ein Wackelkandidat bin in meiner Identität als Christ. Und dass es eben nicht sicher ist für mich, dass ich an Jesus glaube, sondern in erster Linie ist sicher, dass Jesus an mich glaubt. Das ist das Einzige, was sicher ist. Aber von meiner Seite aus ist das eine ziemlich wackelige Angelegenheit und ich kann euch nicht garantieren, ob ich morgen noch glauben kann. Schlechtes Vorbild für Jugendliche, ne? Als Jugendlicher sollte man sowas nicht sagen, aber was soll ich machen? Ich glaube, es ist besser, ehrlich zu sein, als irgendwas vorzugaukeln, weil nur so können wir echt und authentisch und, glaube ich, auch erreichbar sein für andere. Naja, ich habe hier noch ein paar, aber da könnte man eigene Predigten drüber machen, zum Beispiel unerfüllte Gebete, finde ich auch so eine Spannung, so eine Grauzone. Oder Verständnis der Bibel, Umgang mit der Bibel. Ist die Bibel eigentlich schwarz-weiß? Aber ich lasse es mal weg und wir gehen zur dritten Lüge, okay? Und die dritte lautet, ich bin frei. Ich bin frei. Ich glaube, das ist auch eine Riesenlüge und das greift viel zu kurz, dieser Satz. So einfach ist es nicht. Ich bin frei, ist zu kurz gedacht. Also solange wir vielleicht gesund sind und stark sind, können wir das rufen, ey Chaka, ich schaffe das, ich bin frei, ich helfe mir selbst. Aber sobald das mal körperlich und gesundheitlich daneben geht, dann fängt das schon an zu wackeln. Also wenn wir uns selber irgendwie alles erarbeiten könnten. Letztens vor 3 Wochen bin ich hier runtergefahren vom Geiwerk und dann habe ich unten auf der Kreuzung an der Bahn Motorradunfall gesehen, beziehungsweise vor mir ist dieser Motorradfahrer vorher schon ein paar Minuten gefahren und immer auf dem Hinterrad und übelst in den Kurven gelegen, zig Autos überholt und so. Und auf dem letzten Meter unten vor der Bahn hat er sich so richtig so mit 120 um so ein Verkehrsschild gewickelt. Und er lag dann da wie so ein Häufchen Elend und ich bin zu ihm hin. Ich habe mich gar nicht getraut zu ihm hin, weil der Helm auch irgendwie abgerissen war und ich dachte, oh Mann, der Kopf abgerissen ist, ich will das nicht sehen. Aber ich bin dann näher hin und habe dann gesehen, wie er da nur noch am Jammern und am Winseln ist, wie so ein Häufchen Elend, sich keinen Meter mehr bewegen konnte. Und er konnte noch sprechen. Ich habe ihn gefragt, was ist los und was denkst du, wo ist das, dürfen wir dich bewegen? Und er hat gesagt, boah, vorsichtig, ich will mich nicht bewegen. Ich habe das Gefühl, alles ist kaputt unterhalb bei meinen Beinen und so ist alles durcheinander. Er konnte, keine Ahnung, wie es ihm jetzt geht. Ich habe dann nachher nur in der Zeitung noch über ihn gelesen. Aber da kam sozusagen, da ist von dieser Stärke, die er hatte auf der Straße, von dieser Macht mit seinem Motorrad, ist er in die totale Hilflosigkeit gestolpert und hat gemerkt, nee, jetzt bin ich total, jetzt ist alles dahin, meine ganze Stärke, ja. Ja, und das gilt vielleicht auch für manche unter uns, für die Power-Typen und die Arbeitstiere, die denken, ich schaffe das, ich habe das immer geschafft. Nein, das ist nicht so. Besonders dann merken wir, wenn wir richtig ausgebremst werden, was weiß ich, von einem Schlaganfall oder von einem Herzinfarkt oder von einem Hexenschuss im Rücken oder so. Auch sonst sind wir, glaube ich, nicht frei. Wir sind im Internet nicht frei. Wir sind mit unseren Medien nicht frei, die wir die ganze Zeit an der Hand haben, mit unseren Handys. Also ich zumindest nicht. Es gab eine Umfrage bei uns in der Jugend, wer nutzt am allermeisten sein Handy? Und ich dachte, wir machen mal diese Umfrage und im Nachhinein kann ich dann den Jugendlichen so eine richtige Lehrstunde erteilen, wie schlimm Handys sind und so weiter. Aber rausgekommen ist, dass ich der krasseste Power-User von allen bin an meinem Handy. Und ja, ich weiß nicht, ob ich da so richtig frei bin mit meinem Handy. Ich glaube nicht. Ja, das sind alles Themen und auch dieses Thema geht voll in unseren Glauben über, glaube ich, weil ich glaube, auch da ist es ein Irrtum zu denken, wir sind frei in unserer Spiritualität, in unserer Religiosität, auch in unserer Entscheidung über Gott. Das finde ich eine sehr spannende Frage, wo ich mir schon sehr viel Gedanken darüber gemacht habe, weil ich auch oft Menschen herausfordere, sich für Jesus zu entscheiden oder einen Schritt mit Jesus zu gehen, aber ich auch schon so oft festgestellt habe, nein, das geht gar nicht. Irgendwie geht das gar nicht. Das ist so viel größer, dieses Thema zwischen mir und Gott, als dass es nur auf meine Entscheidung ankäme. Nein, es kommt auf so viel mehr an. Und ich befinde mich nicht auf einem weißen Blatt Papier in meiner Beziehung zu Jesus, sondern Luther sagt, ich bin total unfrei in meiner Beziehung zu Gott. Gott schenkt mir diese Beziehung. Und das ist das Einzige, was da passieren kann. Ja, damit bin ich auch in einer totalen Spannung, weil ich möchte trotzdem weiterhin Menschen herausfordern, sich für Jesus zu entscheiden und einen Weg mit ihm zu gehen. Und das ist die Spannung, glaube ich, in der wir stehen. Und ich will dich einfach auch nur jetzt zum Ende noch herausfordern, konkrete Schritte mit Jesus zu gehen und ihm diese Lügen, vielleicht sind jetzt ganz viele dabei, die du bei dir spürst, die ich jetzt gar nicht genannt habe, dass du mit solchen Lügen bei ihm ankommst und bei ihm einfach an der richtigen Adresse bist. Weil ich glaube, es gibt eigentlich mit diesen Lebenslügen nur zwei Wege, die wir gehen können, die wir klassischerweise gehen können, wenn wir Jesus nicht kennen. Das ist erstens abhauen, weil alles so katastrophal ist. Weil das ist zweitens Make-up drauf machen, also irgendwie versuchen, das Ganze schön zu reden, sich Mut zu machen, sich gegenseitig gut zuzureden unter Freunden und vielleicht drüber wegzusehen, wie schwierig manches ist. Und Jesus öffnet, glaube ich, einen dritten Weg und ruft am Kreuz, ruft er, hey, hier ist der dritte Weg, eigentlich der einzigste Weg, der wirklich gesund für dich ist. Der einzigste Weg, der dich da rausholen kann aus diesen Lügen. Hier am Kreuz kannst du zugeben, dass du nicht der Beste bist. Hier kannst du zugeben, wie schwierig dein Leben ist, wie schwierig du selbst bist und dass du ein Wackelkandidat bist, dass du vielleicht keinen Überblick mehr hast und dass dein Schwarz-Weiß-Denken dich nicht ans Ziel gebracht hat, dass das alles viel zu viel ist, dass du es einfach nicht schaffst und dass du deinen Wert erst recht nicht selbst definieren kannst. Und trotzdem kannst du hier heil werden am Kreuz. Und zwar, weil ich, Jesus, getrieben bin von dieser Sehnsucht, endlich in deinem Leben aufzuräumen und diese Lebenslügen rauszuschmeißen. Und dafür bin ich den ganzen Weg bis zu dir gekommen, um dich zu erreichen in deinen tiefsten Tiefen. Da, wo ich selber, sagt Jesus, meine tiefste Tiefe erlebe am Kreuz, da treffe ich dich. mit deinen Lebenslügen, da erwische ich dich. Da wischt er. Er wischt. Ja, lass uns dafür, Moment mal, sorry. Ja, lass uns Jesus dafür danken und vielleicht auch ganz konkrete Schritte gehen. Ich lade dich ein, dass du ja mit dir selber ins Gespräch kommst, über deine Lebenslügen. Aber das ist ziemlich schwierig mit sich selber. Vielleicht auch mit jemand anders, mit einem Freund oder vielleicht auch mit einem Seelsorger. Wir haben ein tolles Seelsorgeteam bei uns auch in der Gemeinde. Wir haben hier vorne auch Beter. Die Ilse Wahl und die Andrea Schweinfurt sind die Leiter unseres Seelsorgeteams. Ja, ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, als sich daran zu begeben, diese Spannung auszuhalten und gleichzeitig daran zu arbeiten, diese Themen vor Jesus zu bringen und sich dort bei ihm retten zu lassen. Das wünsche ich dir von Herzen, dass du das tust und dass du befreit, erlöst, losgekettet wirst von Jesus, dass ich nichts mehr gefangen nehmen kann, dass du nicht mehr an die ganzen kleinen Lügen deines Alltags, sondern an den großen Gott glaubst und mit ihm Mauern überwindest, die vielleicht unmöglich sind zu überwinden. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du mit uns, dass du für unsere Freiheit kämpfst und dass du alles dafür getan hast und dass wir dem auch nichts hinzufügen können, was wirklich von entscheidender Bedeutung wäre. Und gerade deswegen ist es so herrlich, Ja zu dir zu sagen. Gerade deswegen ist es so schön, in deiner Nähe zu sein, weil du einfach den Überblick hast. Und deswegen hängen wir uns an dich, Herr. Deswegen hänge ich mich an dich und lass mich mitziehen ins Leben von dir. Danke, dass das möglich ist, dass du das Unmögliche möglich machst und ja, mit mir unterwegs bist. Amen.